Wir haben in der Schrift einige Stellen, in denen man deutlich sehen kann, wie die Dreieinigkeit genannt wird. Und ich möchte zu einer anderen Bibelstelle kommen, 1. Korinther Kapitel 11. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit diesen Worten: Werdet meine Nachahmer, gleich wie ich Christi. Stört euch diese Aussage bzw. diese Herausforderung? Was haltet ihr von dieser Herausforderung? Werdet meine Nachahmer gleich wie ich Christi.
Hört sich an, als sei er Mittler zwischen Christus und uns und anderen.
Könnte sich anhören, als wäre er Mittler zwischen uns und Christus? Gutes Selbstbewusstsein, kann man wohl sagen. Warum konnte er das sagen? Er hat das nicht nur hier gesagt, sondern an etlichen anderen Stellen, auch zu anderen Gemeinden. Werdet meine Nachahmer, folget mir nach, wie ich Christus nachfolge. Warum ist das eventuell problematisch? Würde jemand hier diese Worte von sich benutzen wollen? Wir können das verstehen von Paulus. Würde jemand das von sich benutzen wollen? Okay, das Gelernte, das man angewendet hat, und man merkt, es ist wirksam, dass man es weitergibt. Vielleicht würden die meisten von uns kaum zutrauen, das zu sagen. Und vielleicht würden manche sagen, das könnte ich nicht herausfordern von anderen, weil mein Leben noch nicht so ist, dass ich es als Vorbild dahinstellen kann. Nun, die Realität ist, so oder so beeinflussen wir sie. Wir können nicht Vorbild sein. Es ist unmöglich. Und da ist die Herausforderung an uns, so ein Nachahmer zu sein von Jesus Christus, von seinem Wesen, dass wir sagen können, folget mir nach, wie ich Christus nachfolge. Und dass wir dann ehrlichen Herzens sagen, an der und der Stelle habe ich noch zu lernen.
Ich glaube, das ist auch das Problem, wenn sich jetzt irgendjemand hinstellen würde, und sagen würde, so macht es so wie ich, oder werdet meine Nachahmer, dass ich, wenn die meisten von uns da innerlich freuen würden, weil das irgendwie arrogant klingt und weil wir gelernt haben, immer auch gerade Leitungspersonen zu hinterfragen und kritisch zu sein und ja, dieser angewöhnliche Anspruch überhaupt nicht zurechtkommen. Jetzt, obwohl er sich ja wirklich auf Christus gründet und nicht auf die eigene.
Ist es euch ein Problem, dass er das sagt? Er ist sich selbst gestorben, wenn ich das in meinen Worten formulieren kann. Und das ist das Ende vom Konkurrenzdenken. Er ist sich selbst gestorben.
Also ich würde sagen, Paulus ist einfach schon weit genug weg. Er ist dann heilig genug irgendwie. Ja. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, ein Pastor sich hinstellt oder ein Hauskreisleiter oder so, dann möchte ich nur noch sagen, dass selbst wenn das ein ganz herzlicher Mensch ist, dass da die meisten Schwierigkeiten haben.
Ich denke auch, dass es weit und breit in der Christenheit fehlt, dass der Gedanke, dass wir Nachahmer sind, beziehungsweise Nachahmer zu sein haben. Und Paulus sagte das auch an Timotheus. Werdet ein Vorbild. Niemand verachtet deine Jugend, sondern werdet ein Vorbild der Gläubigen in Wort, Werk, Keuschheit, Liebe und so weiter. Er hat Timotheus aufgerufen, sogar ein Vorbild zu sein. Als junger Christ. Und ich fürchte, dass wir zu einem Zwei-Schichten-Christentum gekommen sind. Die Geistlichen, wir gebrauchen ja das Wort für Leute, die vollzeitlich arbeiten. Wir sagen, sie seien die Geistlichen, was ich auch für total falsch halte. Und dann die Restlichen. Und die Restlichen könnten nach einem anderen abgeschwächten Maßstab leben. Das ist gar nicht der Fall. Sondern alle von uns haben leidenschaftlich Christus nachzufolgen, sodass wir wissen, andere folgen uns nach.
Man kann es nicht auch sein, dass er diese Stelle oder ganz bewusst sich auch erst nennt vor Christus, weil die meisten Leute damals ja nicht direkt, also die hatten ja keine Evangelien zum größten Teil, wie wir es jetzt haben, mit der Bibel, wo wir sehen können, wie Jesus gelebt hat. Und die meisten kannten wahrscheinlich Jesus auch nicht, wie er wirklich gehandelt hat. Da blieb ihn ja nicht viel anders als Paulus, der wusste, wie Jesus gehandelt hat. Vielleicht dachte er das auch aus dem Grund an.
Das mag sein, nur was machen wir mit, heute mit jungen Christen, neuen Christen? Ich habe einen Reisebegleiter jetzt mit mir und der steht in der Nachfolge Jesu seit Juni vergangenen Jahres. Und der Grund, warum ich ihn eingeladen habe mitzukommen, hat mit Anleitung zu tun. Wenn wir im Auto fahren, wir beten eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, je nachdem. Und Dinge fallen uns ein, plötzlich schalten wir auf Gebet um. Ich möchte, dass er lernt, man betet ohne Unterlass, man betet bei jeder Gelegenheit. Ich möchte, dass er sieht, wie ich lebe. Und wir haben im Deutschen den Begriff, ich werde es sagen, dem Meister die Finger abgucken, sagt man das? Auf die Finger schauen. Wer tut das? Der Lehrling. Warum? Um hineinzuwachsen in die Meisterfähigkeiten. Wir akzeptieren das in der Gesellschaft und ich denke, wir sollten es bejahen, auch in der Gemeinde Jesu, dass ein Großteil der Jüngerschaft darin liegt, in unserem Vorbild im Gebet und in dem ehrlichen Leben und in dem Ausleben diese Eigenschaften des Wesens Gottes, dass andere Jesu Wesen an uns sehen. Ich persönlich möchte die Herausforderung an einen jeden und eine jede hier aussprechen, dass dies absolut dich trifft im Umgang mit einem jüngeren Christen, mit anderen, die Jesus weniger gut kennen wie du. Du bist für sie ein Vorbild. Unsere Kinder haben ihr Englisch von uns gelernt. Wir wohnten ja in Deutschland, da war Ryan 7 Monate alt, als wir kamen. Dann kam Philipp und dann kam Lamar. Wir konnten niemanden sonst beschuldigen wegen ihrer englischen Sprache. Denn wir sprachen daheim Englisch, dass sie zu Hause Englisch gelernt haben. Ihr Wortschatz, die Satzstellung, die Aussprache, kam alles von unserem Vorbild. Und jeder von uns würde sagen, ja, natürlich so. Es ist gar nicht anders, was der Wandel mit Christus anbelangt, wenn wir es neuen Christen vorleben. Sie gucken es uns ab. Sie schauen uns sozusagen auf die Finger und erleben, wie sie zu leben haben. Wir werden mehr dazu kommen gegen Ende unserer Stunden. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allen Dingen meiner eingedenk seid und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus eines jeglichen Mannes Haupt ist, der Mann aber des Weibes oder das Haupt der Frau ist, Gott aber Christi Haupt. In Bezug auf die Auswirkung in diesem Abschnitt. Warum nennt er die Dreieinigkeit und was für eine Auswirkung hat die Dreieinigkeit in diesem Abschnitt? Was will Christus in diesem Abschnitt, was will Paulus oder der Heilige Geist in diesem Abschnitt weiter vermitteln an die Gemeinde? Und warum nimmt er die Dreieinigkeit als Beispiel davon? Seht ihr meine Frage?
Ich denke, er illustriert, dass Christus zwar gleichwertig ist mit Gott, sich aber unterordnet. Und das soll die Frau und Mann auch tun, obwohl sie auch gleichwertig
ist. Sehr gut. Christus ist gleichwertig mit dem Vater und unterordnet sich unter dem Vater. Es ist eine Rangordnung da. Und diese Rangordnung ist ein Vorbild für die Rangordnung in der Familie und in der Ehe. Ein jeglicher Mann, welcher, dann geht er weiter natürlich und spricht über diese Frage der Kopfbedeckung. Es ist nicht mein Ziel, darauf zu kommen. Der ganze Text lehrt eindeutig, dass es eine Reihenfolge gibt, eine Rangordnung. Nun, wir sprachen vorhin von Unterordnung, gegenseitiger Unterordnung in der Dreieinigkeit. In einem Team, hier in der Ehe, diese gegenseitige Unterordnung, diese Unterordnung hat Gottes Wesen zu folgen oder zugrunde vielmehr. Epheser 5, Vers 21, das steht ja da. Und es war eine Zeit lang in den USA ein christliches Werk. Er sprach von Chain of Command, Befehlskette. Und ein Freund von mir hat es umformuliert, was mir viel besser gefällt. Chain of Submission. Eine Kette der Untertänigkeit. Wo ich in untertäniger Haltung gegenüber den anderen zu leben habe, anstatt dass die Betonung auf die befehlshabende Position ist. Wir sehen in vielen Stellen der Schrift und auch unten in Johannes 17, das wurde schon erwähnt, Johannes 17, Vers 4 wurde schon gelesen. Wir sehen einige Erwähnungen von der Dreieinigkeit, ihre Dienste und ihr gegenseitiges Tragen, sodass ich insgesamt die Dreieinigkeit als das allerbeste und auch zwingende Vorbild von Teamarbeit sehe. Und ich denke, wenn wir die Ergebnisse dieser zweieinhalb Stunden bewerten, werden wir sagen, das ist oder war der Kern des Kurses. Ich gehe davon aus, ihr werdet manches dazulernen, aber das ist der Kern. Wenn man das beherzigt und auslebt, dann gefällt es Gott und wir erleben Unwahrscheinliches in unseren Beziehungen zu anderen im Team. Wir sind auf Seite 5b. Die Schriften sagen, Christen sollen dem Vorbild der Dreieinigkeit folgen. Es ist Gehorsam gegenüber dem, was unser Herr gebetet hat in Johannes 17, 20 bis 23. Alles endgültig beginnt mit Gott und die Einheit und Harmonie seines Charakters. Es ist unmöglich, biblische Teamarbeit zu studieren, ohne mit ihm zu beginnen. Davon bin ich fest überzeugt. Er ist der Beginnpunkt. Unsere Einheit mit Gott ist die Voraussetzung für biblische Teambeziehungen. Ich weiß es nicht, wie ich das am deutlichsten betonen kann, aber wir sprechen hier nicht über Methodik. Wir sprechen hier hauptsächlich über Beziehungen. Und diese Aufgabeneinteilung und gegenseitige Ehrerbietung, alles spricht von Beziehungen. Ein Team besteht aus Menschen, die in der engen Beziehung zueinander leben, die sich ausgerichtet haben auf ein Ziel. Es wird praktisch, zweitens, realisiert, als Gläubige ausleben, was in Johannes 13, die Verse 34 und 35 ausleben, im vollsten Sinne von diesem Text. Johannes 13, 34 und 35, da steht: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander liebet. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich denke, biblische Liebe, die geoffenbart wird in unserem Leben, und eine Definition dieser Liebe, sie ist Hingabe an den Empfänger der Liebe, selbst aufopfern für den Empfänger, baut den Empfänger auf, wird geöffentlicht, veröffentlicht, wird gezeigt dem Empfänger, ist korrektiv, wir haben das schon gesehen, ist basiert auf einer Willensentscheidung und nicht auf Emotion und ist demütiger Gehorsam. Und diese Liebe ist auch ohne Bedingungen. Die Liebe Gottes in Christus Jesus ist auch bedingungsfrei. Es war ein Mädel einmal, das zu uns kam für einen Sommer. Und wir haben gesagt, wir müssten lernen, in unserem Team einander zu lieben. Es ist so wie in der Familie, ich habe meine Geschwister nicht gewählt. Der Herr hat meine Geschwister gewählt. Ich habe einen Bruder und eine Schwester und die hat der Herr mir in die Familie gestellt. Ich konnte sie nicht wählen. Und wisst ihr, in der Familie Gottes ist es auch nicht anders. Das Problem ist, viele Leute wollen ihre Familie wählen. Nein, mit der möchte ich nichts zu tun haben, mit dem auch nicht, aber mit der und dem. Und oft kommen wir in Teamarbeiten, wo es keine Wahl gibt. Man hat zu lernen, vor allem in der Gemeinde. Wir haben die Geschwister gestellt bekommen vom Herrn. Wir können sie nicht wegwünschen. Wir müssen sagen, ich muss lernen, mit diesen auszukommen in der Gemeinde. Und das bedeutet eine Hingabe daran, sie zu lieben, so wie Christus uns liebt. Johannes 13. Das kostet natürlich manchmal sehr, sehr viel in unserem Leben, dass wir uns immer wieder neu entscheiden müssen, hier liebe ich, ja. Hier liegt es mir nicht, mit diesen Menschen auszukommen, aber hier liebe ich trotzdem. Eine Willensentscheidung, die ich immer wieder neu treffen muss. Ich denke, auf Seite 6 oben, biblische Teamarbeit ist Gehorsam dem Befehl Jesu gegenüber. Der Missionsbefehl Jesu. Was sagte Jesus in diesem Text? Ihr könnt es ja sicherlich auswendig. Was sagte Jesus in diesem Text, was uns wissen lassen würde, das hätte etwas mit Teamarbeit zu tun? Okay, einmal die Dreieinigkeit ist erwähnt durch die Taufe. Okay, seine Gegenwart mit uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Gleich davor erwähnte er und lehret sie alles wissen, was ich euch gesagt habe. Lehret sie alles halten, was ich euch gesagt habe. Darunter gilt es, in den zwischenmenschlichen Beziehungen das zu halten, was er gelehrt hat. So dass eigentlich dieser Missionsbefehl Teamarbeit mit einschließt. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ich kann nicht sagen, dass ich Christus gefalle in allem und dabei hinweggehe über viele Teile der Schrift, die sagen, ich soll mit meinen Geschwistern auskommen, wir sollen in einem Team zusammenarbeiten. Und daher möchte ich uns ermutigen, an diesem Punkt das so sehr zu Herzen zu nehmen, dass wir sagen, ich will das, auch wenn es viel kostet. Es wird viel kosten. Wenn im Augenblick nicht, es wird eines Tages viel kosten, mit anderen Christen auszukommen. Der Feind sorgt dafür, auch das Fleisch sorgt dafür, dass Leute Schwierigkeiten haben, mit anderen auszukommen. Und ich persönlich habe genügend Trennungen erlebt und Spannungen erlebt mit anderen Christen, dass ich sagen kann, es liegt in der Lage des unvollkommenen Fleisches, dass wir Probleme haben mit anderen. Und wir müssen lernen, sie immer wieder zu lieben, ihnen zu vergeben und sie zu tragen um Jesu Willen. Das fordert von uns ständige Entscheidungen. Epheser 4, 1 bis 6. Noch eine Bibelstelle, die ich kurz hier lesen möchte. Epheser 4, 1 bis 6, wo er sagte, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, zu welcher ihr berufen worden seid, so dass ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertraget. Fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle. Eigentlich haben wir von Gott die ganze Zurüstung, das Vorbild, alles, was wir brauchen, um mit anderen Christen auszukommen. Jesus Christus ist die bindende Persönlichkeit, die ein biblisches Team zusammenhält. Und wir wissen, weil er der Mittelpunkt ist, dann dürfen wir uns immer wieder neu an ihm und um ihn finden. Deswegen möchte ich sagen, ist Gebet in biblischer Teamarbeit ein absolutes Muss. Wenn wir miteinander auskommen wollen, dann ist Gebet wirklich groß und vorne dran zu schreiben. Ich meine, ich habe das gesagt, als ich hier war und den Kurs unterrichtet habe. Ich sage es aber trotzdem noch einmal, für die, die nicht hier waren. Ich habe einen Freund in Kalifornien, der Planungssitzungen gestrichen hat von dem Dienst der Gemeinde. Das ist eine Gemeinde mit, ich weiß es nicht, 1500 oder 2000 Leute. Leute kommen häufig zum Glauben dort. Aber sie haben sich entschlossen, als Leitungsteam, sich jeden Tag um 8 bis 9 zu treffen zum Gebet. Da sagte der Leitende der Gemeinde, anschließend, wenn es was zu bereden gibt, das kann man zwischen Tür und Angel machen. Hauptsache, wir sind vereint am Thron vor Gott im Gebet. Ich möchte nicht behaupten, dass jede Gemeinde sich so führen lassen soll, aber die Gemeinde läuft ganz wunderbar, jeden Tag eine Stunde vor Gott zu verbringen als Mitarbeiterteam. Und ich denke, die Zeit, die sie in Planung verbringen, ist viel kürzer, viel sinnvoller und viel gewinnträchtiger, weil eben ihre Herzen auf eine Wellenlänge sind. Unser Team in Stuttgart, wir haben das auch so gemacht, dass wir den Tag begannen, wir haben einmal im Monat ein Teamtreffen gehabt. Wir begannen um 9, hörten meistens um 3 auf, so 6 Stunden zusammen. Wir haben begonnen mit Anbetung zwischen 9 und 10. Und dann zwischen 10 und 12 hat der erzählt, was ihm auf dem Herzen lag, und der Nebensitzende hat für ihn gebetet. Dann hat der erzählt und der Nächste hat gebetet für ihn und so weiter. Und wir sind rumgegangen, alle haben ihre Bedürfnisse und Nöte und Berichte gegeben und alle haben füreinander gebetet. Das brauchte bis meistens 12:30, manchmal 1. Und wir hatten nur Zeit zur Besprechung der Anliegen zwischen 1 und 3. Und ich fand die Relation gesund. Wir haben alle gesehen, wie notwendig es war, dass, wenn wir zusammenkommen, wir geraume Zeit nehmen, um den Herrn in die Mitte zu tun. Wie viel Mal wird einfach nur ganz kurz gebetet, Herr segne diese Stunde, Amen. Ohne dass ich mein Herz wirklich untertänig mache unter Jesus. und auch bereit bin, mein Herz untertänig zu machen unter meinen Geschwistern, wenn wir im Gespräch sind, da liegt eventuell etwas vor in meinem Leben, was nicht ausgeräumt wurde, und das beeinträchtigt dann die Zusammenarbeit, weil wir viel zu wenig gebetet haben. Und daher sehe ich das als ein absolutes Muss. Jesus Christus muss der Mittelpunkt sein und bleiben, und das bedeutet Gemeinschaft mit ihm. Sein Wort natürlich, aber auch ganz besonders das Gebet, dass man miteinander betet und den Herrn um seine Weisheit bittet für die Teamarbeit, in der wir stehen. Ich möchte bitten, dass wir Prediger aufschlagen, Kapitel 4. Bis 12. Und wiederum sah ich Eitelkeit unter der Sonne, da steht einer ganz allein und hat weder Sohn noch Bruder, doch ist seines Arbeitens kein Ende und er sieht nie Reichtum genug und denkt nicht, für wen mühe ich mich doch ab und enthalte meiner Seele das Beste vor. Auch das ist nichtig und eine leidige Plage. Es ist besser, man sei zu zweien als allein. Denn der Arbeitslohn fällt umso besser aus. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wer aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten? Und wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er alleine ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Nenne die Vorteile von Teamarbeit, beginnend anhand von diesem Bibeltext. Was für Vorteile existieren von Teamarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Christen? Gebündelte Kraft, also eine Vermehrung der Kraft. Es ist nicht so, als ob 1 plus 1 nur 2 ergibt, sondern wir haben hier Synergie, das heißt eine Multiplikation der Kraft. Was noch? Okay. Gegenseitige Hilfeleistung. Wenn es um Fehler geht, wenn es um Schwachheit geht, gegenseitige Hilfeleistung.
Ja, man kann die Arbeit, die man tut, irgendwie komplexer machen. Das heißt also, das, was ich sehe, was wichtig ist für diese Arbeit, ist ja nicht das Ganze, sondern das, was andere auch mitsehen, was auch wichtig ist, damit die Arbeit wirklich effektiv wird. Also das unterstützt sich untereinander.
Also die gegenseitige Unterstützung durch die unterschiedlichen Gaben. Und natürlich kommen wir noch einmal automatisch an den Punkt der Konkurrenz. Das bedeutet, ich darf nicht konkurrierend denken, sondern ich freue mich über die Ergänzung, die ein anderer bringt. Du kannst gut Hebräisch, der andere kann gut Griechisch und ihr beide seid in Jüngerschaft mit dem Hans und er lernt von dir Griechisch und von dem anderen Hebräisch. Als Beispiel. Gut, was noch? Der Erfolg des einen ist der Erfolg des anderen. Jawohl. Gut.
Die Widerstände können gemeinsam besser bewältigt werden.
Widerstandsfähigkeiten werden gestärkt durch die Gemeinsamkeit der beiden in diesem Team.
Wenn man diese Stelle mit dem Warmwerden vielleicht sogar auf die Motivation bezieht,
oh ja,
kann man sich gegenseitig sogar auch motivieren.
Multiplikation, das Warmwerden als Bild dafür, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Helfen. Auch die schützende Wirkung, denke ich, wenn man angegriffen wird, dass wir zusammenstehen und Widerstand leisten, das wurde schon erwähnt, wir schützen einander. Ich kann Ich kann kaum stark genug betonen, wie wichtig es ist, in der gegenseitigen Rechenschaft zu stehen in einem Team. Wir haben in den USA viele tragische Situationen. Ich weiß es nicht, wie oft das hier passiert. Aber ein Pastor in unserer Gegend fiel in Unmoral, in Ehebruch mit der Gemeindesekretärin. Wenn er einen Rechenschaftspartner gehabt hätte und ehrlich dabei gewesen wäre, sich selber gegenüber und Gott gegenüber und diesem Partner gegenüber, wäre diese Katastrophe nicht geschehen. Die Gemeinde leidet bis heute noch an dieser Begebenheit, die vor mehr als einem Jahr passierte. Und die Gemeinde hat immer noch keinen Nachfolger für ihn in der Leitung der Gemeinde. Es ist eine größere Gemeinde, vielleicht 400 Leute. Und ich denke, als ich drüben ankam, merkte ich, wie bloßgestellt ich war und habe sturm gebetet: Herr, schenke mir einen Rechenschaftspartner. Jemand, dem ich Rechenschaft schuldig bin, mit dem ich reden muss über mein Herz. Ich habe sturm gebetet und glücklicherweise schenkte der Herr einen solchen Partner in einem Freund, Mitkollege an der Schule, Ken Bickel. Ein ganz lieber Bruder. Und es ist mal so, er kommt zu mir, klopft an: Hast du ein paar Minuten Zeit? Ja. Manchmal zwei Stunden später geht er. Und in den vergangenen Wochen habe ich ein paar Mal bei ihm geklopft und war eine Stunde oder später weg von seinem Zimmer. Wir brauchen einander dringend. Wir sprechen über die Angelegenheiten, die uns bewegen, und halten uns, auch was die Rechenschaft anbelangt, was das Moralische, die moralische Reinheit anbelangt, halten uns beide gegenseitig in Rechenschaft, sodass wir nicht fallen. Meine Frau und ich feierten unseren 33. Hochzeitstag im vergangenen Juni. Und wir haben einen kleinen Ausflug gemacht und nahmen dabei unsere Tochter mit. Vielleicht ist das außergewöhnlich, aber wir haben sie doch mitgenommen. Auf der Fahrt zu unserem Ziel, zu einer Besichtigung, da kamen wir, ich weiß es nicht wie, darauf zu sprechen, auf etliche ihrer Klassenkameraden an ihrer christlichen Schule, deren Eltern geschieden sind. Und es rutschte mir so raus: Schatz, das wird dir nie passieren. Wo das rauskam, habe ich gedacht: Was ist ein Satz? Und dann habe ich doch überlegt: Es ist nichts anderes als das, was ich versprochen habe am Hochzeitstag, im Grunde genommen. Dass ich ihr die Treue bewahre. Und meine Tochter nicht leiden muss, dass wir auseinandergehen. Um aber das zu halten, brauche ich unbedingt, was hier steht, ich brauche unbedingt die Hilfe von anderen. Denn ich bin furchtbar elend schwach. Und ich denke, es ist äußerst wichtig hier, dass wir merken, wir brauchen die Unterstützung von Geschwistern, was unsere moralische Reinheit anbelangt. Ich spreche in erster Linie die Brüder an hier, weil ich einer davon bin und weiß, wie schwierig das ist für uns, dass wir unsere Augen auf Christus gerichtet haben. An diesem Punkt möchte ich nur ganz kurz erwähnen: Keine Sünde, so wie dieser Bruder sie beging mit der Sekretärin, beginnt von jetzt auf nachher und plötzlich, oh, da waren sie im Bett miteinander. Das hatte einen langen Anlauf. Und man hat festgestellt, über ein paar Jahre hat er mit Porn gespielt im Internet. Er hat die Hemmschwelle stets abgebaut. Und dann kam es dazu, dass er nicht mehr widerstandsfähig war und hat Werte vertauscht und Dinge getan, die eigentlich ein Gräuel waren in den Augen Gottes. Ich möchte hier ermutigen, wer Internetanschluss hat, ganz neu über Gott zu denken. Meine Illustration ist die, ich würde niemals im Leben, nie, Porn im Internet anschauen, wenn meine Tochter daneben steht. Das leuchtet euch schon ein. Ich würde nie Porn im Internet anschauen, wenn meine Söhne neben mir stehen würden. Und auch nicht, wenn meine Frau daneben stünde. Und auch nicht, wenn Gemeindeglieder oder andere Studenten um mich wären. Ist es aber nicht interessant, wie klein unser Gott ist in unseren Augen, dass wir vergessen, er ist immer da. Er steht immer neben mir. Er beobachtet immer alles, was ich tue. Sodass ich eigentlich die ständige Herausforderung habe, von seinem Beisein. Es wurde hier erzählt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Er ist bei uns, mit uns. Und daher möchte ich uns heute ermutigen, ganz neu die Größe, die Nähe und die Realität Gottes vor Augen zu führen, was das anbelangt. Und wenn du Probleme hast an diesem Punkt, kann ich nur ermutigen, so schnell wie möglich einen Rechenschaftspartner zu finden, sodass du mit diesem Problem, mit Gottes Kraft zurechtkommst. Sündenbekenntnis und aus der Not herauszukommen. Denn das, was auch fehlt in der Dreieinigkeit, ist Sünde. Wir haben hier drei Personen in der Dreieinigkeit. Angenommen, der Heilige Geist würde in Sünde fallen. Was für eine Auswirkung hätte das auf die anderen zwei? Was für eine Auswirkung hätte das auf die Wahrheit, auf die Kommunikation? Meine persönliche, auch geheime Sünde hat beeinträchtigende Wirkung auf meine Beziehung mit anderen Christen. Unweigerlich. Und daher möchte ich sagen, wenn wir die Dreieinigkeit als unser Vorbild nehmen, ist es unmöglich, dass wir Sünde dulden können in unserem Leben und Gott wohlgefällig leben können, ist ja klar, aber auch, dass ein Team richtig funktionieren kann. Übrigens, Selbstbetrug kann hier sehr groß werden. Mein Pastor, der mein Pastor war, als ich den Ruf des Herrn in seinen Dienst verstand als Teenager. Jahre später beging Ehebruch im Dienst. Seelsorge mit der Frau von gegenüber, während seine Frau verreist war in einen anderen Bundesstaat, um die Familie zu besuchen. Die Frau kam in die Seelsorge und plötzlich haben sie die Grenze überschritten in der Seelsorge und sie hauten ab zusammen. Und das war im Herbst. Im Frühjahr darauf waren wir in Kalifornien, wo er lebte, und ich besuchte ihn. Er war zurück mit seiner Familie und ich besuchte ihn. Ich werde niemals im Leben vergessen, was er hinten im Garten gesagt hat. Roger, sicherlich kannst du das nicht vorstellen. Aber wir waren in dem Hotelzimmer in Las Vegas und haben täglich die Bibel gelesen und täglich miteinander stille Zeit gemacht. Und meine Gefühle haben mir gesagt, was wir machen, ist absolut richtig. Das war mir natürlich schauderhaft und eine riesen Herausforderung in meinem Leben zu denken, wir können uns selbst betrügen. Wir können uns einbilden, bei uns sei alles in Ordnung, wo in Wirklichkeit es nur total eine Wertvertauschung ist, sodass das sündige Falsche plötzlich als positiv angeschaut wird. Und daher habe ich seither auch nicht erwartet, dass jemand, der in Ehebruch lebt oder in solch einer Sünde lebt, die Wertvorstellung richtig hat. Die meisten haben große Probleme eigentlich mit der biblischen Wertvorstellung an diesem Punkt. Daher die Notwendigkeit der Rechenschaftsbeziehung mit anderen, dass das Team nicht beeinträchtigt wird. Ihre Ehe hat gelitten, die Kinder haben meines Erachtens, meines Wissens nach, mehrere Ehen hinter sich, mehrere Hochzeiten, mehrere Scheidungen nach dem Vorbild des Vaters. Und auch die Gemeinden, die er betreut hat, haben gelitten an diesem Vorbild. Keine Sünde ist im Geheimen. Keine Sünde hat nie eine Auswirkung auf andere. Alle Sünden haben eine beeinträchtigende Wirkung auf andere. Ich habe hier einige andere Vorteile genannt. Nummer vier vor allem. Ich denke, ein Team bedeutet Ausgewogenheit. Eine Einzelperson, das wurde teils erwähnt, eine Einzelperson im Dienst kann tendieren, einseitig zu sein. Das geben wir es mal zu, alle von uns sind mehr oder weniger einseitig. Wenn ich im Dienst stehe mit anderen, dann tendiert es mehr zu einer Ausgewogenheit durch die gegenseitigen Stärken, die wir haben, wie wir uns gegenseitig stärken. Nummer 5, Leute werden zu einer Gruppe gewonnen, statt zu einer Person. Wir sind auf Seite 6, unten bei Nummer 5. Das möchte ich hier lautstark betonen in Bezug auf die Gemeindearbeit in Stuttgart. Das habe ich euch, den meisten von euch schon erzählt. Als die Arbeit begann, war Roger Pugh Gesangsleiter, Prediger, Seelsorger. Meine Frau hat Klavier gespielt. Ich habe Kinderarbeit getan und Jugendarbeit getan. Und wisst ihr, das ist dann ein Einmannsystem. Wenn es ein Team ist, werden Leute zu einer Gruppe statt zu einer Person gewonnen. Und das ist sehr viel gesünder. Nummer 6, Vision und Planung werden gestärkt, dadurch, dass etliche Leute daran teilnehmen. Nummer 7, Leiterschaftstraining, das wurde vorhin erwähnt, führt zu einer schnelleren Befestigung des Dienstes, dadurch, dass etliche Gaben vorhanden sind. Nummer 8, eine biblische vereinte Gemeinde oder dieses Gemeindegründungsteam ist ein Rollenmodell für die geistliche Einheit der Gemeinde, die gegründet wird. Ich habe zu unseren Geschwistern gesagt, in Stuttgart in unserem Gemeindegründungsteam, unser Auskommen miteinander gibt der Gemeinde das Vorbild, wie sie auszukommen haben miteinander. Wenn ich üble Nachrede betreibe über ein Teammitglied bei irgendeinem anderen, dann setze ich Vorbild, automatisch, unweigerlich, schädigendes Vorbild in Bezug auf die Teamarbeit. Wenn er das macht, dann kann ich das genauso machen. Und alle von uns, denke ich, wissen, wie schwierig das ist, dieses schädigende Vorbild zu vermeiden, weil das Fleisch so problematisch ist in dieser Beziehung. Nummer 9, Mitglieder eines Teams erleben geistliche, moralische und physischen Schutz durch weitere Mitglieder. Nummer 10, das biblische Bild wird einfach anerkannt und ausgelebt, indem man in einem Team arbeitet. Seite 7, die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses nach außen hin wird gestärkt. Es ist viel frohmachen, mit anderen zu arbeiten, als im Einzelgang es alleine zu versuchen. Kennt ihr Leute, die nicht so denken? Einzelgängertypen? Was ist die Gefahr beim Einzelgängertyp? Stolz? Sicherlich die Ursache, denke ich, von vielen, die es im Alleingang machen.
Ich denke, er würde es alles richtig machen, redet aber letztlich, das wäre jetzt schon, wenn wir es an den Leuten vorbei, weil er nicht mehr den
Leute gekränkt. Ich weiß nicht, wie es denen darüber geht.
Wir gemeinsam dich erleben, dass wir dir begegnen. Und Herr, dass wir diese Dinge zu Herzen nehmen, in die Tat umsetzen wollen. Wir preisen dich für deine Hilfe dazu. In Jesu Namen.